Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Preventa Arbeitsschutz Podcasts. Ich bin Andrea Leipelt, Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin.
Und ich bin Dr. Ingo Max Leipelt, ebenfalls Facharzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid.
Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir euch eine kleine Geschichte aus dem Arbeitsalltag erzählen. Los geht's! Herr S. war 54, als sein Leben stiller wurde. 2 Jahrzehnte hatte er im Versandlager eines mittelständischen Unternehmens gearbeitet. Ein kräftiger Mann, leise im Wesen, verlässlich wie ein Uhrwerk. Es gab kaum eine Maschine, die er nicht kannte. Keine Rampe, die er nicht kannte. Kein Kollege, der ihn nicht kannte. Man nannte ihn den Anker. Wenn es brannte, rief man ihn. Wenn jemand ausfiel, sprang er ein. Nie krank, nie laut. Dann kam dieser Dezembermorgen. Der Asphalt hinter der Halle war gefroren. Der Atem dampfte in der Luft. Herr S. trug eine Palette mit Kartons, wie er es 1000 Mal schon vorher getan hatte. Einer war falsch gestapelt, leicht verkantet. Er korrigierte mit einem Ruck. Und da war es. Kein Aufschrei, nur ein scharfes Einatmen, ein kurzes Zittern. Er arbeitete weiter, obwohl er spürte, dass etwas nicht mehr stimmte. 2 Stunden später saß er auf einer Holzpalette in der Ecke, der Rücken gekrümmt, die Stirnschweiß nass. Der Schichtleiter bestand auf einem Arztbesuch. Diagnose? Bandscheibenvorfall. Er zuckte nur mit den Schultern. Die Reha war nüchtern, sachlich, voller Regeln. Herr S. war pünktlich bei jeder Übung, sagte nichts, fragte nichts. Die Therapeuten mochten ihn. Er lächelte manchmal, aber es war ein vorsichtiges Lächeln, das nicht lange blieb. Nach 3 Monaten kehrte er zurück. Sein Platz an der Rampe war besetzt. Ein Jüngerer, schneller, lauter. Die Personalabteilung hatte einen Schreibtisch für ihn vorbereitet. Kellerraum, keine Fenster. Ein alter Bildschirm, Etiketten sortieren. 8 Stunden stilles Sitzen. Kein Heben, kein Stapeln, kein Gespräch. Keine Aufgabe, die einen Sinn trug, den er kannte. Die Kollegen waren verlegen, grüßten kurz, dann weniger. Er kam pünktlich, ging pünktlich. Kein Wort zu viel, in der Kantine saß er allein. Abends zu Hause sagte er zu seiner Frau:
Ich habe das Gefühl, ich stehe auf Pause. Manchmal denke ich, ich bin nur noch eine Nummer. Ich habe früher was bewegt. Heute sitze ich da, schaue auf die Uhr und frage mich, wann endlich Feierabend ist. Es tut weh zu sehen, wie viel einem verloren geht, wenn keiner mehr fragt, was man wirklich kann oder was man will. Es fühlt sich an, als ob ich abgeschrieben bin, bevor ich überhaupt eine Chance hatte, etwas Neues zu zeigen.
Nach 6 Wochen bat er um ein Gespräch. Die Personalerin tippte währenddessen Mails. Er sagte nur einen Satz:
Ich kann das nicht mehr. Nicht so.
3 Monate später war er weg. Ohne Abschied. Ohne Streit. Einfach verschwunden aus der Firma, die er mit aufgebaut hatte. Es blieb ein leerer Stuhl im Keller und eine Akte mit dem Vermerk Eigenkündigung.
Ja, die Geschichte von Herrn S. ist kein Einzelfall und sie ist vermeidbar, wenn Unternehmen den Mut haben, Arbeit neu zu denken, angepasst an den Menschen.
Unser Thema heute ist ein besonders sensibler Bereich der Arbeitsmedizin. Wie können Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ihre Stärken einbringen und erhalten können?
Das betrifft viele Unternehmen, nicht nur wegen des demografischen Wandels, sondern auch, weil immer mehr Menschen trotz chronischer Erkrankung berufstätig bleiben wollen.
Unser Ziel heute? Praxisnah und verständlich zeigen, was leidensgerecht wirklich heißt und wie man als Betrieb intelligente, menschliche Lösungen finden kann. Wenn wir uns über leidensgerechte Arbeitsplätze unterhalten, dann sprechen wir nicht über ein Nischenthema. Wir reden über eine Realität, die in nahezu jedem Betrieb existiert. Nur eben oft unsichtbar. Studien zeigen, etwa ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland lebt mit einer chronischen Erkrankung. Bei den über 50-Jährigen sind es sogar mehr als die Hälfte. Das bedeutet, jeder Betrieb, der diese Menschen nicht mitdenkt, verliert auf Dauer nicht nur Potenzial, sondern auch Menschlichkeit.
Und das ist nicht nur eine soziale Frage, es ist auch eine wirtschaftliche. Der Fachkräftemangel trifft viele Branchen mit voller Wucht. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im letzten Jahr fast 1,8 Millionen Stellen unbesetzt. Gleichzeitig scheiden viele tausende Beschäftigte krankheitsbedingt vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus, häufig, weil der Arbeitsplatz nicht mehr zur gesundheitlichen Realität passt.
Wir sprechen hier also über ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben wir den demografischen Wandel, längere Lebensarbeitszeiten, mehr chronische Erkrankungen. Auf der anderen Seite stehen Betriebe, die dringend jede Hand, jeden Kopf brauchen und oft keine Strategie haben, wie sie leistungsgewandelte Mitarbeitende dauerhaft integrieren können.
Was wir beobachten, viele Beschäftigte versuchen, sich selbst durchzuschleppen. Sie funktionieren, bis sie nicht mehr können. Und wenn dann keine frühzeitige Unterstützung kommt, endet das Ganze nicht selten in der inneren Kündigung oder im vorzeitigen Rentenantrag. Das ist nicht nur für die Betroffenen ein Drama, sondern auch für das Unternehmen ein Verlust, der vermeidbar gewesen wäre.
Deshalb ist es uns wichtig, heute nicht über das Warum zu sprechen, sondern vor allem über das Wie. Was genau bedeutet leidensgerecht? Was können Arbeitgeber konkret tun? Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen helfen? Und wie können wir als Arbeitsmediziner oder Arbeitsmedizinerin Brücken bauen zwischen medizinischer Realität und betrieblicher Praxis?
Und ganz ehrlich, es geht hier nicht um Perfektion. Es geht um Bereitschaft, um das Hinsehen, um das Gespräch, bevor es zu spät ist und darum, Lösungen zu finden, die für alle gangbar sind, für die Betroffenen, für die Teams und für den Betrieb.
Lassen Sie uns nun konkret und systematisch schauen, wie der Weg zu einem leidensgerechten Arbeitsplatz aussieht. Es beginnt immer mit dem frühzeitigen Erkennen von Belastungen und gesundheitlichen Einschränkungen. Idealerweise nicht erst, wenn der Krankenstand schon hoch ist, sondern präventiv. Dafür ist die regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge ein zentrales Instrument.
Im ersten Schritt erfolgt die arbeitsmedizinische Anamnese, die Krankengeschichte, ergänzt durch eine funktionale Bewertung der Tätigkeiten. Dabei geht es nicht nur um Diagnosen, sondern darum, welche Arbeitsanforderungen mit der gesundheitlichen Einschränkung noch vereinbar sind. Unterstützend können arbeitsplatzbezogene Funktionsanalysen, das ICF-Modell und auch Belastungschecklisten wie das sogenannte EFL-Profil, das ist die Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit, eingesetzt werden.
Darauf folgt eine individuelle Arbeitsplatzanalyse. Gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt, der betroffenen Person, gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung und dem Team des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Darauf folgt eine individuelle Arbeitsplatzanalyse. Gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt, der betroffenen Person, gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung und dem BEM-Team. Das ist das Team für das betriebliche Eingliederungsmanagement. Diese Begehung dient dazu, Belastungen und Barrieren zu identifizieren und gestaltungsfähige Aspekte sichtbar zu machen.
Wichtig ist hier eine genaue Dokumentation. Hierfür bieten sich standardisierte Checklisten und Erfassungsbögen an, wie sie zum Beispiel von den Berufsgenossenschaften, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder den Unfallversicherungsträgern bereitgestellt werden. Für eine strukturierte Einschätzung hilft auch das sogenannte IMBA-Verfahren. Da geht es um die Integration von Menschen mit Behinderungen in Arbeit. Das Tätigkeitsmerkmale wie Tragen, Stehen, Konzentration und so weiter fokussiert.
Dann kommen wir zur Planung der konkreten Maßnahmen. Diese können technisch, organisatorisch oder personenbezogen sein. Als technische Maßnahmen gibt es ergonomische Möbel, Hubhilfen, höhenverstellbare Tische oder Bildschirmlesegeräte. Als organisatorische Hilfen geänderte Arbeitszeitmodelle, Telearbeit oder Umverteilung von Aufgaben. Und schließlich personenbezogen Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsplatzcoaching, medizinische Begleitung und je nach Komplexität empfiehlt es sich, einen Reha-Manager oder Inklusionsberater mit ins Boot zu holen.
Tja, jetzt kommt die zentrale Frage, die Ihnen wahrscheinlich auch gestellt wird, wenn Sie das durchziehen wollen oder die Sie sich stellen. Wer bezahlt das denn? Ja, hier die wichtigsten Förderwege, diesmal mit konkreten Zahlen. Integrationsämter bezuschussen technische Hilfen, Arbeitsplatzanpassungen, Einarbeitungshilfen oder begleitende Dienste. Die Förderquoten liegen hier in der Regel zwischen 70% und 100%, insbesondere bei anerkannten Schwerbehinderten oder Gleichgestellten. Die Deutsche Rentenversicherung. Diese übernimmt die vollen Kosten für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, LTA, wie zum Beispiel Umschulungen, Qualifizierungen, Mobilitätshilfen und technische Hilfsmittel. Bearbeitungsdauer meistens zwischen 3 bis 6 Wochen nach Antragstellung. Die Agentur für Arbeit. Sie fördert Probebeschäftigungen, Lohnkostenzuschüsse oder Eingliederungszuschüsse mit Fördersätzen von bis zu 80%, insbesondere in den ersten 6 Monaten. Die Antragstellung ist unkompliziert und meist erfolgt eine Rückmeldung innerhalb von 2 bis 4 Wochen. Die Berufsförderungswerke. Sie bieten spezielle Qualifizierungs- und Belastungserprobungen an, die häufig komplett gefördert werden. Die technischen Beratungsdienste der Unfallversicherungsträger, Beratung und Arbeitsplatzanalysen sind in der Regel kostenfrei. Förderungen für Umbaumaßnahmen sind möglich, insbesondere nach Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten.
Und wer hilft jetzt bei der Antragstellung und Koordination? Da gibt es einmal die EUTB-Stellen. Das ist eine ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung. Dann Inklusionsberatende der Integrationsämter, Reha-Manager oder Managerin der Deutschen Rentenversicherung, BEM-Koordinatoren oder Koordinatorinnen oder externe Case-Manager.
Ja, wie läuft sowas ab? Die Bearbeitungsdauer liegt zwischen 2 und 6 Wochen vom Erstkontakt bis zur Förderentscheidung. Viele Maßnahmen werden, wie bereits erwähnt, mit mindestens 70% bis sogar 100% bezuschusst. Eigenanteile können oft auf 0 reduziert werden, insbesondere bei Schwerbehinderung. Wichtig, alle Anträge können parallel bei verschiedenen Stellen gestellt werden, was den Prozess beschleunigt.
Zusätzlich gibt es praxisbewährte Checklisten und Verfahren. Von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung die Checkliste Arbeitsplatzanalyse. Die Bauer hat einen Belastungskatalog physisch und psychisch zur Verfügung gestellt. Dann gibt es die sogenannte IMBA-Matrix. Ebenso die GDA-Leitlinie psychische Belastung. Oder eine ärztlich individuelle Stellungnahme, zum Beispiel innerhalb des BEM-Prozesses.
Ja, diese Checklisten und Tools helfen dabei, Klarheit zu gewinnen, nicht nur über Belastungen, sondern auch über Ressourcen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, auf den Webseiten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAUA, READAT, GDA und so weiter und bei den jeweiligen Unfallversicherungsträgern findet ihr kostenlose Formulare, Vorlagen und Leitfäden, teilweise sogar als digitale Tools. Keine Angst, wir haben relevante Websites wie immer in den Shownotes verlinkt.
Zusammenfassend kann man sagen, wer strukturiert vorgeht, rechtzeitig handelt und externe Hilfe nutzt, kann nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch Betriebsklima und Fachkräftebindung nachhaltig verbessern. Und das Wichtigste, leidensgerecht heißt nicht weniger wert. Es heißt anders sinnvoll.
Ja, Andrea, warum tun sich so viele Unternehmen mit leidensgerechter Gestaltung eigentlich so schwer?
Meistens, weil sie es mit Kosten und Einschränkungen verbinden. Dabei ist es oft ein Kommunikationsproblem, nicht ein finanzielles. Fehlende Infos, Ängste vor Nachteilen, Unsicherheit über die rechtlichen Vorgaben.
Was sagst du, wenn jemand meint, der Mitarbeiter soll sich halt zusammenreißen?
Dann sag ich, reiß dich doch mal selbst zusammen. Wenn du mit Bandscheibenvorfall Treppen schleppst, Leistung hat Grenzen. Und wer die ignoriert, riskiert Ausfall, nicht Einsatz.
Was ist denn das häufigste Missverständnis bei diesem Thema?
Dass es nur um Schonung geht. In Wahrheit geht es um Stärken. Was kann die Person trotz Einschränkung noch einbringen? Das ist der Fokus.
Und was ist dein Lieblingsargument, wenn du überzeugen musst?
Fachkräftemangel. Wenn du heute jemanden verlierst, kriegst du den Posten nicht einfach neu besetzt. Es lohnt sich einfach doppelt zu investieren.
Gibt es irgendein Beispiel, das dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, eine Frau mit schwerem Tinnitus, fast aufgegeben. Dann ein schallgedämpfter Pausenraum, reduzierte Bildschirmarbeit, feste Rückzugzeiten. 2 Jahre später war sie wieder leistungsfähig, stabil, loyal. Das ist Wirkung.
Wie sieht's denn rechtlich aus? Darf ich als Arbeitgeber das einfach ablehnen?
Nein. Die Fürsorgepflicht und das Diskriminierungsverbot greifen. Du musst prüfen, was möglich ist, dokumentiert und ernsthaft. Sonst bist du schnell in der Haftung.
Ja, und wer hilft mir bei der Umsetzung, wenn ich zum Beispiel als kleinen Betrieb gar keine eigene Personalabteilung habe?
Dafür gibt es BIM-Koordinatoren, Betriebsärzte oder Betriebsärztinnen, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und, nicht vergessen, Integrationsämter, EUTB, Rentenversicherung, alle beraten kostenfrei.
Was ist denn deine Meinung zu einer stufenweisen Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung?
Die ist Gold wert. Du hast ein kontrolliertes Reentry, beobachtest die Belastbarkeit, passt bei Bedarf an und es schafft Vertrauen.
Gibt's bei diesem ganzen Verfahren auch Grenzen? Wann ist denn eine Umgestaltung nicht mehr sinnvoll?
Ja, wenn der Arbeitsplatz essentielle Anforderungen stellt, die sich nicht technisch oder organisatorisch ausgleichen lassen. Aber das ist seltener, als viele glauben.
Wie erkenne ich überhaupt, ob jemand leidensgerecht arbeiten müsste?
Durch Beobachtung, Gespräche, Vorsorgeuntersuchungen und vor allem durch Hinhören. Oft sagen es die Leute ganz leise, wenn man nur fragt.
Und was ist deine Haltung zu psychischen Einschränkungen?
Die muss man besonders ernst nehmen, offen ansprechen und entstigmatisieren. Und nie sagen, das ist doch alles nur Kopfsache. Belastung ist real, auch wenn man sie nicht sieht.
Wie reagieren denn die Teams, wenn jemand leidensgerecht eingesetzt wird?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Wenn man es gut kommuniziert, verständnisvoll. Wenn es heimlich passiert, mit Groll. Deshalb ist Transparenz entscheidend.
Wie wichtig ist Führung bei diesem Thema?
Die ist unverzichtbar. Eine unterstützende Führungskraft entscheidet oft, ob jemand bleibt oder geht. Die Haltung macht den Unterschied.
Und was würdest du kleinen Betrieben sagen, die glauben, das Ganze können wir uns doch gar nicht leisten?
Die Antwort ist, ihr könnt euch den Ausfall nicht leisten. Und es gibt Fördergelder. Ihr müsst nur wissen, wo es sie gibt und da Hilfe holen.
Und zum Schluss, dein persönlicher Leitsatz.
Arbeitsfähigkeit ist keine Einbahnstraße. Wer Rücksicht nimmt, bekommt Leistung zurück. Oft mehr, als man erwartet.
Ja, und zum Schluss wollen wir euch das Ganze jetzt noch an einem konkreten Beispiel darstellen. Aber dazu haben wir ein kleines Rollenspiel vorbereitet. Die Andrea spielt den CEO oder die CEO einer mittelständischen Firma, sachlich und kostenbewusst. Und ich spiele den Betriebsarzt, pragmatisch und faktenorientiert. Wir sitzen jetzt im Büro dieser mittelständischen Firma.
Ingo, ich schätze ja deine Initiative, aber wir müssen realistisch bleiben. Wir haben weder die Kapazitäten noch die Mittel, individuelle Arbeitsplätze für jede Einschränkung zu bauen.
Absolut verständlich. Es geht aber nicht um Sonderlösung für alle. Wir sprechen hier von gezielten Anpassungen, die nachweislich Ausfallzeiten reduzieren und die Produktivität stabilisieren. Das sind Investitionen mit hoher Rentabilität, keine Zusatzkosten.
Hast du dafür auch Zahlen?
Klar, die Studien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zeigen, jeder Euro, der in gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen fließt, spart bis zu 2,70 Euro an Folgekosten durch reduzierte Fehlzeiten, geringere Fluktuation und weniger Produktionsausfall. Bei durchschnittlichen Krankheitskosten von über 240 Euro pro Tag und Mitarbeitendem wirkt schon ein einfacher, höhenverstellbarer Arbeitsplatz positiv.
Und was ist mit dem Aufwand? Wer kümmert sich denn darum?
Wir bauen einfach auf die bestehenden Strukturen. Wir haben bereits ein BEM-Verfahren, weil dieses gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich führe die arbeitsmedizinische Erstbewertung durch. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt bei der Gefährdungsbeurteilung. Wir benutzen bewährte Instrumente wie die IMBA-Matrix oder die GDA-Leitlinie. Du bekommst eine schriftliche Empfehlung mit klarer Handlungsempfehlung.
Und wenn keine interne Lösung möglich ist?
Dann prüfen wir zusammen mit den Vertretern der Deutschen Rentenversicherung oder dem Integrationsamt externe Maßnahmen, Qualifizierungen, Umsetzungen oder technische Hilfen. Wichtig, diese Beratung ist kostenfrei und die Förderquoten liegen ja oft bei 80-100%.
Also theoretisch klingt das ja ganz gut. Aber in der Praxis? Wird das vom Team akzeptiert?
Es hängt von dir ab. Wenn du es strukturiert und nachvollziehbar kommunizierst, ja. Wir sprechen hier nicht über Bevorzugung, sondern über gesetzlich verankerte Gleichbehandlung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Das ist auch im Sinne der wirtschaftlichen Stabilität deines Unternehmens.
Und wie lange dauert so ein Prozess im Schnitt?
3-6 Wochen. Je nach Komplexität. Bei unkomplizierten Fällen reichen manchmal 10 Tage vom Erstkontakt bis zur Umsetzung. Die Zeit ist gut investiert, wenn du damit langfristige Krankmeldungen oder Kündigungen vermeidest.
Letzte Frage. Was bringt mir das strategisch?
Du stabilisierst dein Fachkräftepotenzial, sicherst Wissenträger im Betrieb und erfüllst gleichzeitig gesetzliche Anforderungen. Und zusätzlich ein Aspekt, den viele unterschätzen, solche Maßnahmen zahlen auf deine Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsbilanz ein. Insbesondere für die sozialen Bedingungen, also die Arbeitsbedingungen, Inklusion, Gleichstellung. Wer hier sauber dokumentiert, verbessert seine sogenannte ESG-Wirkung. Relevant wird das bei Ausschreibungen, Bankenbewertungen und, nicht zu unterschätzen, auch bei der öffentlichen Wahrnehmung.
Also insgesamt ein Pluspunkt für Investoren, Geschäftspartner und fürs Employer Branding.
Ganz genau. Leidensgerechte Arbeitsplatzgestaltung ist nicht nur interne Fürsorge. Sie ist Teil moderner, nachhaltiger Unternehmensführung. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Andrea, wenn du heute einen Satz mitnehmen würdest, welcher wäre das?
Dass leidensgerecht nicht leidvoll heißt, sondern klug angepasst. Und dass Zuhören oft der Anfang von allem ist.
Schön gesagt. Und genau darum ging es auch heute. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, gesundheitliche Einschränkungen nicht als Makel zu sehen, sondern als Anlass für kluge, individuelle Lösung.
Wir haben gesprochen über Fakten, Werkzeuge, Fallbeispiele, rechtliche Rahmen und darüber, was Haltung wirklich bedeutet. Es geht nicht darum, perfekte Bedingungen zu schaffen, sondern faire Chancen.
Und es geht darum, Verantwortung zu teilen zwischen Betriebsarzt, Führung, Personal und euch, den Menschen im Betrieb. Denn leidensgerechte Arbeitsplatzgestaltung funktioniert nur gemeinsam.
Wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge Impulse mitnehmen konntet. Für Gespräche im Team, für konkrete Schritte und vielleicht auch für einen neuen Blick auf Kolleginnen und Kollegen, die bisher immer am Rand standen.
Und nicht vergessen, relevante Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen braucht, meldet euch gern. Wir begleiten euch auf diesem Weg.
Und wir bedanken uns, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt achtsam, offen und menschlich. Eure Andrea Leipelt.
Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Ingo Max Leipelt.